Samanta chakavale soatraga chanto devata sadammang munirachasa sasunanto sagamokadam dhamma savana kalo ayang badanta dhamma savana kalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Ja, willkommen. Zum nächsten Schritt auf unserer Reise zur Freiheit. Ein Schritt, der sich wie alle anderen Schritte natürlich auf den vorgegangenen Schritten aufbaut. Das ist genauso wie bei einer Reise. Man hat schon eine gewisse Wegstrecke zurückgelegt und dann kommt man eben an gewisse Stellen von der Reise. Und gleichzeitig, was vielleicht auch einmal ganz wichtig ist, ist, dass nicht nur diese Schritte, die wir schon besprochen haben, von Bedeutung sind, sondern auch vielleicht die Schritte, die erst in den Erklärungen noch kommen werden, auch schon natürlich die ganze Zeit reinwirken. Das Thema vom heutigen Tag ist, ja, im Allgemeinen wird es übersetzt rechter Lebenserwerb. Aber ich finde, das ist ein bisschen zu eng gegriffen oder zu kurz gegriffen. Ein besserer Ausdruck ist vielleicht die rechte Lebensführung oder, was mir am besten gefällt eigentlich, ist rechte Lebensgestaltung. Und rechte Lebensgestaltung ist hier jetzt in der Mitte von unserem Pfad. Und ich denke, das hat auch eine Bedeutung, dass das in der Mitte von unserem Pfad, von unserer Reise ist, weil es ganz zentral natürlich ist in der Bedeutung für unser Leben. Ja, ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, was in den allgemeinen Erklärungen damit gemeint ist, mit rechter Lebenserwerb. Aber wir können natürlich da einen Schritt weitergehen und schauen, was ist eigentlich damit gemeint, mit rechter Lebensgestaltung. Ja. Vielleicht auch nochmal die Frage sich zu stellen, wie sind wir als Menschen gemeint? Wie sind wir als Individuen gemeint hier in diesem großen Schöpfungsgeschehen? Und ja, vielleicht erst einmal zu diesem zu dieser Erklärung, die in den Kommentaren und teilweise in den Lehrreden zu finden ist, was rechter Lebenserwerb ist. Es ist natürlich, rechter Lebenserwerb ist natürlich gegründet in dem rechten Handeln. Und rechtes Handeln haben wir ja vorgestern besprochen. Und da haben wir ja davon gesprochen, dass wir beim rechten Handeln auf der einen Seite das Unheilsame vermeiden wollen und auf der anderen Seite das Heilsame entfalten wollen. Und da können wir schon erkennen, wie das auch mit anderen Elementen des achtfachen Pfades verbunden ist. Zum Beispiel eben mit dem sechsten Pfadglied, mit der rechten Anstrengung, mit dem rechten Bemühen, mit der rechten Willenskraft oder ja, Willensschulung. Und ich denke, das ist inzwischen schon auch klar geworden auf dem Weg, dass immer diese zwei Möglichkeiten da sind für unsere für unsere Geistes- und Herzensschulung. Immer das Unheilsame vermeiden und immer die Möglichkeit, das Heilsame zu entfalten. Und da natürlich auch bei diesem rechten Lebenserwerb geht es natürlich auch darum, vor allem das Unheilsame zu vermeiden. Ja. Der erste von den Übungsempfehlungen war ja, keine Lebewesen zu töten und zu verletzen. Natürlich ganz, ganz klar, alles, was mit Lebewesen töten zu tun hat, in so einem Beruf ist es nicht günstig zu arbeiten. Also zum Beispiel ja, in der Rüstungsindustrie. Also das wird der Buddha sicher nicht für gut heißen. Es ist ja momentan ein großes Thema und ich finde es auch gar nicht so einfach, damit gut umzugehen und in einen guten Diskurs zu kommen, weil momentan so eine starke Energie da ist. Man muss aufrüsten und zwar in einer Extremität. 5% vom Bruttosozialprodukt muss mindestens erreicht werden und so viele Soldaten. Und momentan alles boomt ja gerade. Also wenn man so Interesse hat, Aktien zu kaufen oder im Aktiengeschehen da irgendwie beteiligt zu sein. Also momentan, wenn man in der Rüstungsindustrie sich Aktien besorgt, na, ist man auf einem ganz, ganz sicheren Gewinnpfad. Also das ist momentan eine Entwicklung, die ich mit, ehrlich gesagt, mit großer Besorgnis auch verfolge und wo ich mir denke, hey, ist tatsächlich dieser Glaube da, dass man, je mehr man aufrüstet, je mehr man gewaltverursachende Projekte in diese Welt bringt, dass dadurch der Frieden mehr möglich wird, mehr Stabilität da ist. Aber wie gesagt, ein großes Thema, wo gar nicht so einfach zu argumentieren ist und wo wir vielleicht selber auch schon gewisse Gespräche geführt haben und es nicht immer einfach ist, seine Position vielleicht durchzubringen, dass natürlich eine gewaltfreie Haltung, wie wir auch schon besprochen haben, bei diesen 5 Übungsregeln, eine gewaltfreie Haltung, die wir dann in die Welt ausstrahlen, dass das natürlich in unserer Umwelt, in unserer Mitwelt eine Situation schafft, die eben frei ist von Angst, frei ist von Bedrückung, frei von leidverursachenden Tendenzen. Und also eine ganz klare Botschaft von Ursache und Wirkung, wie die Zusammenhänge sind. Und natürlich das Gegenteil davon, wenn wir Dinge in die Welt bringen, die eben dazu geeignet sind, viel Leid zu verursachen, viel Schaden anzurichten, vielleicht sogar unseren Planeten zu zerstören. Also das ist ja auch die Möglichkeit. Und dann schon ganz, ganz klar zu erkennen, dadurch wird noch mehr Angst geschürt und noch mehr Angst führt zu noch mehr Aufrüstung. Und das ist eine Spirale, in der wir uns da gerade befinden, die schon, wie gesagt, sehr, sehr besorgniserregend ist. Ich habe schon mit jungen Jahren, mit 18 Jahren, 18, 19 Jahren, habe ich damals einen Kriegsdienst verweigert. Und das war für mich also dermaßen klar, dass das der Weg ist, um auch mehr Frieden in die Welt zu bringen. Also das war für mich eben so eine ganz klare Feststellung. Ja, dahin geht für mich der Weg. Und das hat dann auch tatsächlich mein weiteres Leben total geprägt. Das war das erste Mal, wo ich so richtig Verantwortung für mein Leben übernehmen musste. Und das war ja diese Kriegsdienstverweigerungsverhandlung. Das war nicht einfach. Das war, wo man so eingeladen worden ist, so in so ein Gericht. Und dann waren so ein Vorsitzender, der einen ausgefragt hat, das Gewissen überprüft hat. Und dann waren 3 Beisitzer, die dann die Aufgabe hatten, eben zu beurteilen, ob man tatsächlich sich mit der Thematik beschäftigt hat und ob man tatsächlich diese Gewissensprüfung, so wurde es genannt, dass man die tatsächlich dann auch bestanden hat. Ja. Bei mir war es so, und das hat mir damals auch geholfen, mein Vater war kurz vorher gestorben und er war ja im Krieg gewesen mit 17 Jahren. Das war natürlich auch etwas, was schon auch in unserer Familienlinie, in unserer Ahnenlinie vielleicht auch dann da war. Mein Opa war zweimal im Krieg, Erster und Zweiter Weltkrieg, also auch als Sanitäter, Gott sei Dank vielleicht. Und so hatte ich da auch eine total schöne Möglichkeit, eben auch das rüberzubringen, dass ich mich mit der Thematik natürlich zutiefst auseinandergesetzt habe. Habe dann auch bestanden und ich, wenn ich daran denke, das ist heute noch einer der schönsten Momente in meinem Leben gewesen, wo ich da die Bestätigung bekommen habe, ich bin anerkannt als Kriegsdienstverweigerer. Also es war so ein Glücksgefühl. Bin dann durch die Straßen gegangen und kaum noch die Beine auf den Boden kriegt. So eine Energie war da. Also offensichtlich eine sehr heilsame, friedliche, freudige Energie, die tatsächlich auch mein weiteres Leben sehr bestimmt hat. Ich habe dann Ersatzdienst gemacht. Damals war das noch länger wie der Wehrdienst und habe da bei behinderten Kindern dann gearbeitet. Auch das war dann so, wo eins zum anderen gekommen ist, wo mich sehr weiter geprägt hat, wo ich auch gemerkt habe, das ist eben auch was, wo mir gut tut und wo sehr viel Sinnhaftigkeit auch drin ist, so eine Art von Arbeit zu machen, wo eben auch so, ja, so mein Herz auch immer wieder sehr, sehr berührt und sehr, sehr aufgegangen ist, mit den behinderten Kindern auch zu arbeiten. Also auch ein ganz großes Geschenk in meinem Leben, wo auch schon auch damals klar war, ich möchte immer wieder auch mit Menschen auch zu tun haben und mit Menschen arbeiten und vielleicht das auch zu teilen, was ich selbst so an Erfahrungen gemacht habe. Ja, das ist vielleicht so ein kleiner Einschub zu dieser ersten Übungsempfehlung nochmal. Natürlich alles, was mit Töten zu tun hat, da wird auch vom Buddha gesagt, also natürlich Metzger ist kein heilsamer Beruf, auch Fischer, wo man Fische tötet, ist kein heilsamer Beruf. Also das ist ein bisschen anders wie im Christentum, wo ja einige von den Jüngern vom Jesus ja Fischer waren und diese Fischer eigentlich einen ganz guten Ruf auch hat oder hatte. Und dann, Jesus wurde ja auch als der große Menschenfischer auch bezeichnet. Und das ist in der buddhistischen Lehre klar anders. Also alles, was mit Zöten zu tun hat, natürlich könnte man da jetzt halt auch noch mal wieder tiefer gehen. Bezieht sich jetzt das nur auf Menschen und Tiere oder können wir da noch weitergehen? Bezieht sich das jetzt auch wieder auf Pflanzen und auf andere Wesen, Also da auch tatsächlich auch hinzuschauen, wie ist mein Umgang auch, zum Beispiel im Garten. Also das ist ja auch eine schöne Möglichkeit, auch hier zu üben, dass man eben, ein Garten muss in einer gewissen Weise gestaltet werden und wenn man vielleicht auch was ernten will, dann muss man auch ein bisschen hinterher sein. Aber dieses Hinterhersein ist auch man kann das mit so oder so eine Haltung machen. Man kann auch mit den Pflanzen, die man erntet, auch in einem Kontakt sein und sie darum bitten, dass man sie zur Ernährung hernehmen kann und ein Gefühl der Dankbarkeit oder vielleicht auch ein Haar da lässt oder was auch immer. Also so, dass da ganz eine andere Einstellung auch stattfinden kann. Oder wenn zum Beispiel auch, wenn gemäht wird, wo ja auch manchmal so gesagt wird, muss das auch mit den Maschinen auch passieren. Ja, das ist tatsächlich ein Argument, das man auch reinbringen kann. Ja. Gleichzeitig muss man natürlich auch respektieren, wie hier auch das Ganze gestaltet wird. Und die versuchen es ja auch total schön zu machen und einen gewissen Bereich auch von dem Gelände auch gut, schön zu gestalten. Klar, gibt es viele Meinungen dazu. Ich denke, wichtig ist schon auch ein Teil des Geländes, sich selber zu überlassen und das auch da sich auch rauszuhalten. Wie weit das ist, muss man auch respektieren, wie die Gemeinschaft das auch sieht, so vielleicht da auch so ein bisschen einen Mittelweg zu finden, was man sozusagen kultiviert und was man in Ruhe lässt, so da eine gute Basis zu finden. Und da, aber auch da ist vielleicht auch wichtig, dass wenn es dran ist, dass gemäht wird, dass dann auch vorher informiert wird, vielleicht ein, zwei Tage, dass man in das Gelände geht und die Tiere und Pflanzen, die da leben, dass man die auch informiert und so, dass die auch die Möglichkeit haben, entsprechend auch sich zu verhalten oder sich darauf einzustellen. Also so, das ist etwas, was ja oft viel zu wenig beachtet wird. Ich muss da auch von mir selber sprechen. Ich habe da auch noch ganz, ganz viel Luft nach oben, also ganz, ganz viel Lernpotenzial. Also ich bin da auch mitten in einem Lernprozess drin, wo ich auch lerne, immer wachsamer zu sein, immer achtsamer zu sein, immer wertschätzender auch zu sein und immer auch diese Gewaltfreiheit immer mehr auch zu leben und anzuwenden. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist es nicht immer ganz einfach, da wirklich total konsequent zu sein und so vielleicht so in so Extreme auch zu gehen, wie es bei den Jains ist, die eine indische Religionsgemeinschaft, wo der Gründer, der Mahavira, zu Zeiten des Buddhas auch gelebt hat. Also der ist auch einer gewesen, der in der damaligen Zeit auch erleuchtet worden ist und einen ganz nochmal einen eigenen Weg auch gegangen ist und vermittelt hat, wo der Weg vor allem daraus besteht, aus vollkommener Gewaltlosigkeit, Ahimsa, ganz ein großes Ideal in der indischen Tradition, Ahimsa. Und da, wo es sogar so ist, dass teilweise die Anhänger oder die Schüler und Schülerinnen von dieser Religion eben mit Mundschutz rumlaufen, um ja keine Lebewesen einzuatmen oder da auch keine Gewalt anzuwenden. Also das ist vielleicht ein bisschen extrem, aber da wird eben dieser Bereich hauptsächlich geschult und gelehrt und verfolgt. Aber ich denke, wir könnten uns alle da auch schon ein bisschen noch eine Scheibe vielleicht abschneiden oder ein bisschen wacher werden und ein bisschen achtsamer werden. Achtsamkeit, da werde ich ja auch nächsten Montag darauf zu sprechen kommen. Wir haben zwar schon viel Achtsamkeit praktiziert, aber ich möchte es dann auch nochmal genauer erklären. Und bei Achtsamkeit ist ja auch Achtung enthalten und Achtung und Wertschätzung auch enthalten in der Achtsamkeit. Achtungsvoll oder achtsam auch mit unseren Mitmenschen, mit unseren Mitwesen, mit den Tieren, aber auch mit den Pflanzen und mit anderen Dingen auch umzugehen. Und das kann man noch weiter ausdehnen, nicht nur auf Pflanzen bezogen, sondern natürlich auch, haben wir ja gestern kurz gesprochen, auch auf Steine natürlich. Unser Umgang mit Steinen. Jetzt ist gerade nochmal so eine schöne Möglichkeit, wo wir das auch üben können, wo wir das lernen können, wo wir das einüben können. Und oft ist so die Tugend, Sila-Praxis oder rechter Lebenserwerb, das wird so am Ende vom Kurs noch kurz angesprochen, noch kurz reingebracht, sodass das auch vielleicht abgehakt ist oder manchmal wird es gar nicht angesprochen. Und vielleicht ist hier mal ganz schön, dass wir es mitten in unserem Kurs auch haben, dieses Thema, wo wir drüber sprechen können und wo wir eben hier auch vielleicht auch den Kurs, diesen Retreat noch mal ein bisschen anders auch verwenden können, wie es normalerweise vielleicht auch ist, wo man einen Retreat dafür verwendet, um möglichst sich ganz rauszubegeben aus der Welt, sich ganz zurückzuziehen, was auch ein ganz wichtiges Element von einem Retreat ist. Aber hier in diesem Retreat ist auch ein Schwerpunkt darauf gelegt, dass wir auch Dinge lernen und einüben können, die wir dann auch in den Alltag mit zurücknehmen können, die wir dann auch im Alltag anwenden können. Und da ist natürlich rechte Lebensgestaltung ist ja sehr, sehr zentral. Wie gestalte ich dann auch mein Leben zu Hause? Kann ich davon, was ich hier mitnehme, auch zu Hause was übernehmen und mein Leben vielleicht nochmal neu ausrichten? Und das ist, denke ich, schon ganz, ganz elementar. Und darum vielleicht auch dieser rechte Lebensgestaltung in der Mitte von dem achtfachen Pfad. Ja, auch da gibt es inzwischen einiges an Bewegung, wo die noch weitergeht, wo man eben zum Beispiel ja Umgang mit Steinen, Umgang mit Gewässern, Umgang mit Flüssen. Es gibt inzwischen in einigen Ländern Bewegungen, auch so zum Beispiel Island ist vorbildlich, finde ich fast, die auch, das hört sich für uns vielleicht noch ein bisschen ungewohnt an, die auch die Elementarwelt mit einbeziehen in ihre Entscheidungsfindung, die Devas auch mit einbeziehen und dann zum Beispiel, wenn da Straßen gebaut werden oder irgendwelche Dinge gebaut werden, dann versuchen die erst einmal mit dieser Welt in Kontakt zu kommen, versuchen da eben drauf auch zu hören, ob da irgendwelche alten Kraftplätze auch vorhanden sind, alte vielleicht Kraftlinien, Kraftwege auch vorhanden sind und versuchen das eben auch zu spüren und da sich daran zu orientieren und das auch mit einzubeziehen. Und das ist etwas, wie gesagt, Vorbildliches. Und da könnten sich viele, viele Länder könnten sich eine Scheibe abschneiden. Wir hier haben zum Beispiel auch versucht, ich habe mit meinem Freund zusammen, wo wir die Kutis gebaut haben, immer auch vorher das ausgeroutet und geschaut, ob das der richtige Ort ist, wo dann auch eine neue Kutte gebaut werden kann. Auch mit der Devaloka war natürlich auch, dass wir da versucht haben, da das so zu bestimmen oder so auszurouten, dass das eben auch, dass man keine Bäume zum Beispiel fällen mussten, wo das hingebaut wurde. Also das war eigentlich relativ klar. Oder also zum Beispiel, wo wir den Holzschupfen auch gebaut haben. Also da war auch klar, da waren diese zwei Ahörner gestanden und dann war das, wir wollten nicht noch weiter in die Mitte gehen, sondern war klar, ein bisschen Bereich braucht schon, dass man diese Runde auch hat, wo man mit den Fahrzeugen rumfahren kann und dann braucht man einen kleinen Vorplatz. Also kommt man nicht noch weiter gehen und eine gewisse Größe sollte so ein Gebäude auch haben. Und dann waren eben diese zwei Ahornbäume da gestanden und dann war klar, die werden jetzt nicht gefällt, sondern wir bauen das Dach, sparen wir da aus und bauen das Dach da außen rum. Und ja, und was das für einen Segen auch gebracht hat, das ist, also, wo man dann so Ursache und Wirkung dann auch erkennen kann, dann war es so hier, wir hatten, wo wir das übernommen haben, wo wir, das war das Alpgaststätte Vohwinkel, es waren zwei alte Leute, denen ist das total über den Kopf gewachsen und die konnten damit nicht mehr zurechtkommen. Es ist auch dann insolvent gegangen und wir konnten das ersteigern und dadurch relativ günstig bekommen. Und was aber vorhanden war, das ganze Gebäude war voller Müll und nicht nur das Gebäude war von oben bis unten voller Müll, sondern auch die ganze Umgebung war voller Müll. Außenrum war alles Müll. Also da, wo jetzt das Kräuterbeet ist, wo der Erdkeller ist, der ganze Hang, das war einzige Müllhalde. Gell? Und auch an anderen Orten war alles voller Müll. Und es war total zugewachsen. Das Gebäude war total zugewachsen. Da war noch hinten, war noch auch ein Balkon, waren dann noch Fenster drin, so Fenstertüren drin, auf der Nordseite, die verblendet waren. Also man ist in einen dunklen Bereich reinkommen, wenn man in das Haus gegangen ist, so wo man gedacht hat, okay, wollen wir das wirklich ersteigern? So. Und dann war klar, wir müssen dafür Maßnahmen ergreifen. Den ganzen Balkon haben wir hinten weggemacht, sodass in der Küche auch einigermaßen Licht ist. Es ist trotzdem immer noch ein bisschen dunkel in dem Nordbereich, aber es ist gar kein Vergleich zu dem, wie es war. Und eben, wir mussten auch da vorne tatsächlich ein paar Bäume wegmachen, die direkt am Haus schon gewachsen sind. Und dann ist dieser in der Ortschaft der Ruf entstanden, die machen da alle Bäume weg. Also die fällen da oben, da geht's, also die führen sich da auf und die machen alles nieder. Und so einen Ruf, den kriegt man gar nicht so leicht wieder los. Also wenn man da, und was überhaupt, was Buddhisten, was sind das für Leute? Gott sei Dank hat man schon einen gewissen guten Ruf im Buddha-Haus. Das hat man 8 Jahre vorher gegründet und hatten da uns schon sehr, sehr gut etabliert, sodass wir da auch schon darauf verweisen konnten. Aber es war erst einmal wieder hier, ja, wieder neu anfangen. Wir mussten uns wieder neu beweisen. Und dann ist eben, und das war schön, ist dann der Bürgermeister gekommen und hat sich da auch einmal die Zeit genommen, auch uns kennenzulernen, hochzukommen und zu schauen, was da tatsächlich passiert. Und er hatte den Naturbeauftragten vom Gemeinderat dabei und eben im Hinblick darauf, ob da wirklich alles in Ordnung ist da oben beim Vohwinkel. Gekannt hat die Alpgaststätte natürlich jeder. Es war so ein bisschen ein besonderer Platz, eben, wo man so versinken konnte. Kann man jetzt auch, ne? Kann man jetzt auch, ja. Ja, und dann hatten es dann gleich noch jemand dabei von der Presse. Wir sind dann mit denen in Kontakt gewesen, wir haben dann uns mit denen ausgetauscht, die haben dann rumgeschaut. Und auf einmal kam der Naturbeauftragte, kam dann so um die Ecke, ja, jetzt vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen, um die Ecke geschossen und hat gesagt, das müsst ihr euch anschauen. Also da hinten bei der Holzhütte, die haben ja sogar das Dach ausgespart, damit die Bäume stehen bleiben können. Und das war dann das Argument, wo die dann hingegangen sind mit dem Bürgermeister, von der Presse sind die da hingegangen. Und dann war in den nächsten Tagen war großer Bericht in der Allgäuer Zeitung und mit der Überschrift, da oben geht alles mit rechten Dingen zu. Das war die Überschrift. Haben wir, glaube ich, immer noch im Archiv. Also ich finde es so ein bemerkenswertes Beispiel für wie sich Gewaltfreiheit und ein waches und achtsames, respektvolles Handeln, wie sich das dann karmisch auswirkt. Das ist das, wie wir das verstehen können und deswegen auch ja, Rüstungsindustrie. Sehr, sehr fraglich. Natürlich die anderen nicht zu nehmen, was nicht gegeben wurde, nicht irgendwo zu arbeiten, wo gestohlen wird oder wo ausgenutzt wird. Ja, oder nein, kann man auch tiefer gehen und sagen, ist es okay, irgendwo zu arbeiten, wo die Gier die ganze Zeit angeheizt wird, zum Beispiel in der Werbeindustrie, wo Dinge beworben werden, die vielleicht nicht zum Heil gereichen. Also es sind schon auch Fragen, die man sich stellen kann. Wenn Dinge beworben werden, wie zum Beispiel ein Retreat in der Metta Vihara, dann ist das natürlich sehr heilsam, so dafür Werbung zu machen. Aber man muss da schon auch aufpassen. Also auch da wirklich auch genau hinschauen. Dann der ganze sexuelle Bereich, was da auch an Missbrauch in der Welt stattfindet, in dem Bereich Ausnutzung und wirklich Menschenhandel und was auch immer. Also einer der großen Bereiche, wo ganz, ganz viel Leid auch in die Welt kommt. Dann der nächste Bereich, da war noch mal eine Frage, auch da, was, weil ich das nicht extra nochmal erwähnt hatte, was ist die vierte von diesen 5 Übungsempfehlungen? Und da ist nochmal die rechte Rede, die extra vom Buddha erwähnt worden ist und nochmal als viertes Glied oder als viertes Element bei den 5 Übungsempfehlungen. Ich will mich darin üben, nicht zu lügen und keine harten und groben Worte zu verwenden. Ja, und da auch natürlich nicht irgendwo zu arbeiten, wo gelogen wird, wo es nicht so genau genommen wird, wo manipuliert wird und was auch immer. Also da auch zu schauen. Oder wenn man an so einem Arbeitsplatz ist, wo diese Tendenzen da sind, vielleicht die Verantwortung für den Arbeitsplatz übernehmen und dann zu sagen, ich werde jetzt da meine Energie so gut es möglich ist einbringen, damit wir da ein bisschen korrekter werden, zum Beispiel. Ja, und dann der 5. Bereich, Alkohol und Drogen, da brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber sprechen, dass gerade auch mit Drogen, dass das einer der Geschäftszweige in der Welt ist, wo am meisten verdient wird und wo mit am meisten Leid natürlich entsteht. Und warum diese Bereiche dann nicht wirklich konsequenter angegangen werden. Man muss sich ja wundern, warum jetzt mit dem Rauchen da ist, ist man jetzt dann schon einen Schritt weiter gekommen in manchen Ländern. England zum Beispiel, da wird das Rauchen total, glaube ich, verboten im öffentlichen Bereich. Also das sind dann nochmal einen Schritt weiter gegangen. Ja. Also da findet einiges statt. Aber mit Alkohol, da wundert man sich nach wie vor, dass das so akzeptiert ist in unserer Gesellschaft, wo es so offensichtlich ist, dass so viel Leid damit verbunden ist. Ja. Großer Geschäftszweig natürlich und wo natürlich auch unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft groß mitverdient. Und wo man groß mitverdient, solche Dinge gibt man nicht ohne weiteres auf. Ja. Auch der ganze Drogen. Es wird zwar immer wieder gesagt, wir bekämpfen den Drogenhandel, aber da ist so viel Geschäft damit verbunden und ich bin mir auch sicher, dass da viele gehobene Kreise mitverdienen an diesen Tätigkeiten oder an diesen Handel. Ja. Also das nochmal als Orientierung, die Buddha gegeben hat, was wir vermeiden sollen. Ja. Und gleichzeitig ist natürlich immer wieder dann die Frage, ja, wie schaut eine rechte Lebensführung, eine rechte Lebensgestaltung aus? Was können wir da auch entfalten? Ja, und sind wir wieder bei dem, was wir eigentlich die letzten Tage oder schon die letzten zwei Wochen besprochen haben. Ja, was können wir entfalten? Und da nochmal zurück. Wir haben von den vier edlen Wahrheiten gesprochen. Wir haben von wie Dukkha entsteht gesprochen. Wir haben davon gesprochen, wie Dukkha überwunden werden kann, wie sich Dukkha auflöst, wie wir einen Pfad beschreiten können, der darauf ausgerichtet ist, Dukkha aufzulösen, jegliche Art von Leiden aufzulösen. Und dann diesbezüglich natürlich nochmal auch zu schauen, wie ist meine Lebensgestaltung? Ist es im Einklang mit dem achtfachen Pfad? Ist es im Einklang mit einer heilen Ausrichtung, mit einer Ausrichtung, die nicht darauf ausgerichtet ist, die Separierung zu unterstützen, sondern die darauf ausgerichtet ist, die Verbundenheit allen Seins zu unterstützen? Ist die darauf ausgerichtet, uns dabei zu unterstützen, da zu sein? Ja, es wäre ja eigentlich so die erste von diesen Anweisungen, die wir befolgen könnten. Ist unsere Lebensgestaltung darauf ausgerichtet, uns dabei zu unterstützen, da zu sein? Ja, da erzähle ich oft, wenn wir ein erfülltes Leben haben wollen, und ich denke, wir alle wollen das, ja, dann ist die Voraussetzung, um ein erfülltes Leben zu haben, im Leben anzukommen. Ja. Wann findet das Leben statt? Im gegenwärtigen Moment. Ist unsere Gesellschaft darauf ausgerichtet, uns dabei zu unterstützen, im gegenwärtigen Moment zu sein? Oder ist sie eher darauf ausgerichtet, uns dabei zu unterstützen, nicht da zu sein? Uns abzulenken, uns ja, verloren gehen zu lassen, verwirrt zu sein, nicht klar zu sein, vernebelt zu sein und. Also da auch nochmal sich ganz bewusst machen. Eine rechte Lebensgestaltung hat vor allem auch damit zu tun, uns dabei zu unterstützen, da zu sein. Drum ist auch diese große Bewegung, die letzten, ja ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht schon 30, 40 Jahre jetzt entstanden ist, diese Achtsamkeitsbewegung. Das ist eine wunderbare Bewegung, die ja uns dabei unterstützen soll, da zu sein. Und da gibt es natürlich jetzt inzwischen viele, viele Kurse, die angeboten werden, viele Bereiche, wo das angewendet wird und inzwischen auch teilweise auch in Schulen auch schon vermittelt wird. Es könnte natürlich noch viel mehr sein. Also man stellt sich vor, Kinder dabei zu schulen, da zu sein. Also das wäre ja super. Ja. Aber damit man es machen kann, müssen eben erst einmal die Eltern auch vielleicht unterrichtet werden kann man die Eltern ja auch einladen, so MBSR-Kurse zum Beispiel zu machen. Oder in Firmen auch das anzubieten. Wobei manchmal natürlich, es kommt immer wieder darauf an, bei der ja, rechten Lebensgestaltung auf unsere Gesinnung. Rechte Gesinnung war ja der zweite Schritt, den wir gemacht haben auf unserer Reise nach dem rechten Erkennen, nach dem Verstehen der vier edlen Wahrheiten. Rechte Gesinnung, ja. Rechte Ausrichtung, rechte Absicht. Was ist meine Absicht? Und auch mit der Achtsamkeit kann natürlich, sehen wir wieder, das muss zusammenkommen. Tugend und Achtsamkeit muss zusammenkommen. Wenn wir die Achtsamkeit praktizieren, um noch mehr Geschäft machen zu können, noch mehr effektiver zu sein, um noch mehr Gewinnmaximierung zu erreichen in der Firma, oder vielleicht auch, teilweise wird es auch im Militär auch angewandt, Achtsamkeit. Die Soldaten dabei zu schulen, noch effektiver handeln zu können. Dann ist natürlich eine Achtsamkeit, die mehr als fraglich ist. Dann ist ein wichtiges Pfadglied ist dann vollkommen korrumpiert worden, ist vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen worden. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jedes Glied, jedes Pfadglied muss im Zusammenhang gesehen und geübt werden. So wie wir hier auch gesagt haben, jedes einzelne Pfadglied, jede einzelne Farbe von dem achtfachen Regenbogen hat eine Bedeutung, hat eine Wichtigkeit. Wenn eine Farbe nicht mehr vorhanden ist, dann ist der Regenbogen nicht mehr vorhanden. Also vielleicht noch siebenfach, so der alte Regenbogen, aber nicht achtfach, der neue Regenbogen. Also auch wichtig, das nochmal klar zu kriegen. Aus unseren Gedanken entstehen unsere Worte, aus den Worten entstehen die Handlungen, aus den Handlungen entstehen die Gewohnheiten, unsere Lebensführung, unsere gewohnte Lebensführung, können wir auch sagen. Aus dieser Lebensführung entsteht unser Charakter und aus dem Charakter entsteht unser Schicksal. Darum nochmal sehr, sehr zentral unsere Lebensführung, unsere Lebensgestaltung. Natürlich wieder eine herzbasierte Lebensgestaltung versuchen zu entfalten, wo immer wieder das Herz mit dabei ist. Eine Lebensgestaltung, die verbindend ist, eine Lebensgestaltung, die unterstützend ist, da zu sein. Eine Lebensgestaltung, die auch geeignet ist, immer wieder auch einmal Zeit zu haben, Raum zu haben, innezuhalten. Wo eben auch die anderen Pfadglieder auch schon reinkommen können. Eine Lebensgestaltung, wo der achte Schritt auf dem achtfachen Pfad, die rechte Sammlung, auch gelebt werden kann. Und nicht nur, wenn wir auf einem Meditationsretreat sind, einmal zu praktizieren und dann kommen wir nach den 23 Tagen wieder nach Hause und steigen wieder vollkommen in unser altes Leben ein. Wir können natürlich den alten Platz zu Hause, in der Familie, im Berufsleben wieder einnehmen. Aber ich hoffe schon, dass wir vielleicht diesen alten Platz nochmal neu gestalten, dass wir nochmal neu motiviert sind und uns nochmal vielleicht neu ausgerichtet haben und vor allem erkannt haben, ja, um was geht es denn eigentlich in meinem Beruf, in meiner Lebensgestaltung. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass so ein Retreat dazu führt, dass wir merken, Mensch, ich muss mit meinem Leben was verändern. Ich kann da in dem Beruf, kann ich nicht mehr bleiben. Muss man dann schauen, wie sowas zu bewerkstelligen ist. Oft hat der Berufsleben auch mit einer gewissen Sicherheit zu tun und man ist da eingebunden und hat vielleicht auch gewisse Verpflichtungen und denen man auch nachkommen muss. Und da ist natürlich jeder selbst verantwortlich. Wo setze ich meine Prioritäten? Ist für mich möglichst viel Besitz zu haben? Ist das für mich die oberste Priorität, um dann im Alter total abgesichert zu sein, das ist schon auch okay. Also da ist nichts dagegen zu sagen. Aber vielleicht ist dadurch jetzt so eine Situation da, wo wir vielleicht jetzt zu wenig Zeit haben oder jetzt einer Lebensaufgabe nachkommen, die nicht wirklich mit unserer Gabe zu tun hat, mit unserer Begabung zu tun hat. Und da, gerade bei der Lebensgestaltung und rechter Lebenserwerb, bitte auch diesen Aspekt mit reinbringen. Bin ich wirklich in einem Beruf gelandet, wo ich auch meine Begabung, die ich für dieses Leben mitbekommen habe, auch leben kann? Wo auch mein Beruf damit verbunden ist, dass er mir Freude macht? Ganz wichtiges Kriterium. Der Beruf, die Berufung, die Begabung, die soll gelebt werden. Und wenn das gelebt werden kann, wenn ich das ins Leben einbringen kann, muss damit Freude verbunden sein. Das kann ja nicht anders sein. Wir sind ja nicht hier auf die Welt gekommen, um Trübsal zu schaffen oder Trübsal zu blasen, sondern wir sind ja hier auf die Welt gekommen, auch um Freude zu haben, um unsere Begabung zu leben, unsere Berufung zu leben, unsere Lebensaufgabe zu finden. Ganz, ganz wichtig, das sich auch nochmal klar zu machen und nicht zu denken, ja, die 8 Stunden am Tag, das kriege ich schon irgendwie rum. Das ein Drittel vom Leben so zu verbringen, das kriege ich schon irgendwie rum. Einen Beruf nachzugehen, der einen keine Freude macht, das kriege ich schon irgendwie rum. Also das ist schade, ja. Aber wie gesagt, manchmal geht es nicht anders und dann muss man aus dem das Beste machen. Das ist dann auch okay, das kann auch ein großes Lernfeld sein und auch ein Übungsfeld sein. Und auch da können wir wachsen und können das anwenden, was wir hier alles gelernt haben und eingeübt haben. Kommt gerade noch so ein Aspekt jetzt hoch mit den Ritualen. Also das ist auch was wir hier ja auch üben und praktizieren und neu kennenlernen. Das war ja gestern auch nochmal so die Frage, Rituale. Und auch da, das ist auch ein Element, die Rituale, die wir vielleicht auch für unsere Lebensgestaltung auch verwenden können. Also ich finde gerade auch die Rituale, die wir hier machen, das ist, also ich finde das, muss ehrlich sagen, auch für mich total bereichernd. Also es schenkt mir nochmal so viel mehr Möglichkeiten und Klarheit und auch so nochmal einen neuen Zug. Auch dieses Ritual mit dem Dukkaplatz. Also das ist so stark, so heilsam, so tiefgehend. Ich habe das erste Mal, ist mir das so bewusst geworden, der Aspekt, wo ich in einem Lebenslernort war. Nina, du warst auch dabei, ich vergesse immer den Namen.
Windberg.
Am Windsberg, so in Thüringen, habe ich einen Kurs gegeben zum Thema Frieden. Wie können wir Frieden entfalten? Und da hatte ich einen Stein dabei von einem kleinen Altar, den ich zu Hause habe. Und dann auf einmal hat sich der Kurs so entwickelt, dass ich auf einmal festgestellt habe, der Stein hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Und dann ist es in dem Kurs ist es auf einmal so klar geworden, das ist mein Dukkastein. Und der hat jetzt auf meinem Altar hat der ganz eine besondere Position, eine besondere Bedeutung. Das ist mein Dukkastein. Den kann ich immer auch eigentlich dabei haben. Dieses Mal habe ich ihn nicht dabei. Es sind andere Elemente dabei. Und den kann ich immer wieder auch mein Dukka vielleicht auch anvertrauen. Ja. Also allein diese Möglichkeit zu haben, Mensch, ich habe da einen Stein, dem ich vielleicht auch ein bisschen was mitteilen kann, ein bisschen was anvertrauen kann, dem ich was sagen kann. Ja. Und der vielleicht sogar diese Kraft hat, auch einen Teil auch anzunehmen, den ich dann auch aber immer wieder an einen Ort auch legen kann, wo der Stein auch selber wieder vielleicht sehr, sehr gut positioniert ist, wo er selber Kraft auch bekommt. Also das sind ja total schöne Möglichkeiten, die wir haben. So vielleicht auch Rituale ins Leben zu bringen. So heute werden wir ja heute Nachmittag das Wasserritual machen. Es wird ein ganz schlichtes Ritual sein, aber wo auch schon ganz, ganz viel Energie reingeflossen ist. Die ganze Woche über haben wir ja das Wasserelement sehr deutlich erlebt und haben schon an der Vorbereitung für dieses Ritual gearbeitet, indem wir die Fahnen auch gestaltet haben. Und das mündet heute in diesem sehr einfachen und schlichten Ritual, das wir zusammen erleben werden. Und dieses Ritual hat dann die Kraft, dass wir uns daran immer wieder neu erinnern können, dass wir uns an die Botschaft dieses Rituals immer wieder neu erinnern können, dass wir den Zugang zum Wasser neu gestalten können in unserem Leben. Auch das ist rechte Lebensgestaltung. Wie ist denn mein Zugang zum Wasser? Wie gehe ich denn mit dem Wasser um? Wie bin ich bis jetzt mit dem Wasser umgegangen? Ja, das war eben da. Hat man keine Gedanken über das Wasser gemacht. Es war eben immer da. Ja, und da vielleicht auch so ein Ritual zu verwenden, um uns da nochmal einen neuen Zugang auch zu dieser heiligen Welt, zu diesem lebensspendenden Element zu schaffen. Und Rituale haben große Kraft. Rituale können uns in ein neues Bewusstsein bringen. Die können uns mit einer anderen Welt, möchte ich fast sagen, verbinden. Das ist auch ein Aspekt von Ritualen. Das ist nicht nur etwas, was wir so ein bisschen ausführen, sondern die verbinden uns auch mit einem neuen Bewusstsein. Das ist schon der beste Ausdruck. Bewusstsein, zum Beispiel in Beziehung zum Wasser, das ja über die ganze Erde verteilt ist. Bewusstsein, das mit dem Wasser verbunden in jedem einzelnen Lebewesen vorhanden ist. Auch interessanterweise, ich glaube, auch dieser Planet Erde, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aus wie viel Prozent Wasser der besteht. Ich glaube, dass das fast ein bisschen ähnlich ist wie unser Körper. 70 oder 80. Also es ist interessant, dass das sehr, sehr ähnlich ist im Verhältnis, wie unser Körper auch aus Wasser besteht. Ja. Dieses neue Wahrnehmen, diese neue Achtsamkeit, dieses neue Wertschätzen, dieses neue in Kontakt gehen, dieses neue in Beziehung gehen, dieses, ja, das ist so wichtig für unsere Arbeit, heil zu werden. Ja. Mir kommt jetzt gerade noch was hoch, das vielleicht auch noch ein Aspekt ist, weil ich hatte davon gesprochen, dass wir mit Pflanzen auch in einen anderen Kontakt gehen können, dass wir mit Steinen in einen neuen Kontakt gehen können, dass wir auch mit Flüssen in einen neuen Kontakt gehen können, mit Landschaften, so wie in Island. In manchen Ländern gibt es inzwischen auch schon, dass Flüsse auch eine eigene Stimme bekommen, dass die auch vor Gericht dann auch sozusagen eine Stimme bekommen. Also das ist auch, finde ich, eine total schöne Entwicklung und das könnte und sollte noch ganz viel schneller gehen. Also so, dass so Landschaften und Flüsse, Bäche, dass die eigene Stimme, Wälder, Bäume, dass die eigene Stimme bekommen und wo dann vor Gericht sozusagen dann das eingebracht werden kann. Und dann ist mir auch nochmal gekommen, dass dieser Kontakt, der dadurch entsteht, wo dann viel Austausch und viel Hören auch und viel Information auch stattfinden kann, so wie jetzt zum Beispiel, wenn man hier die Wiese mäht, dass man das informiert vorher, dass die sich darauf einstellen können, wenn man einen Baum fällt, dass man den informiert vorher, wenn der Baum unbedingt gefällt werden muss, dass sich der darauf einstellen kann, dass der informiert ist, dass das nicht hoppla, jetzt kommen wir und zack, weg damit, sondern dass da auch eine andere Haltung eingenommen wird. Und da ist mir dann jetzt gerade auch nochmal eingefallen, auch zu unserem Körper. Ja. Wenn wir da einen Eingriff vornehmen oder eben eine Medizin verabreichen, die starke Auswirkungen hat, na, ist es doch selbstverständlich eigentlich total naheliegend, dass wir den Körper darüber informieren und ihn vorbereiten und nicht jetzt einfach losmarschieren und dann die Medizin reinschütten. Ja. Und das ist etwas, was ich auch, ich habe vor ein paar Jahren habe ich eine Knieoperation gehabt. Ich habe eine Teilprothese im linken Knie bekommen und habe dann mit meiner Supervisorin, die auch Heilerin ist, habe ich diese Operation total vorbereitet. Und wir haben da eine Übung gemacht, eine Reise gemacht, wo der Körper ganz genau informiert worden ist, was da auf ihn zukommt, was da alles passieren wird bei der Operation. Wir haben das dann aufgenommen und ich habe mir das dann immer wieder angehört, sodass ich das Knie total vorher vorbereitet habe und dass eben das jetzt passieren wird. Es war so, es ging nicht mehr anders, das Knie war so in Mitleidenschaft gezogen, dass ich keine 100 Meter mehr schmerzfrei gehen konnte. Also es war notwendig. Vielleicht in dem Zusammenhang. Ich hatte viele Jahre vorher, das war im Jahr 1993, kann mich noch gut erinnern, hatte ich im rechten Knie auch so starke Probleme, dass ich nicht mehr im Schneidersitz sitzen konnte und nicht mehr gewusst habe, wie geht es weiter. Dann hat mir ein guter Freund von mir hat mir berichtet, dass er bei einem philippinischen Heiler war und mit seiner Frau auch und da total gute Erfolge hatte im Heilungsprozess. Und dass er diesen philippinischen Heiler zu sich nach Hause eingeladen hat, um da auch tätig sein zu können. Und er hat mich dann auch informiert oder uns informiert. Und wir sind dann ja, alle zusammen dahin gefahren zu dem philippinischen Heiler. Und er hat dann da irgendwie, ist er da mit den Händen reingegangen in das Knie und hat da ein Stück rausgenommen. Ich habe es nicht so ganz genau mitbekommen. Es war anschließend nur ganz, ganz leicht gerötet, also gar nicht viel. Hat es rausgenommen. Und seitdem habe ich nie mehr Probleme gehabt im rechten Knie. Also eine, würde man sagen, eine Wunderheilung. Es sind tatsächlich, die philippinischen Heiler sind Wunderheiler. Es sind sehr, sehr gläubige Menschen und alle sehr, sehr mit dem großen Heiler, mit Jesus auch verbunden und vollkommen hingegeben. Und dann eben in einem Bewusstsein, das eben nicht darauf aufgebaut ist, hier ist dieser solide, harte Körper, sondern in einem Bewusstsein, alles ist Energie, die ständig im Fließen ist. Und wenn ich im Einklang mit diesem Fließen bin, dann kann ich da auch in so einen Körper rein. Also wenn man es nicht selber erlebt, dann ist es schwer zu glauben. In dem Fall hatte ich es erlebt. Leider ist er umgekommen, dieser philippinische Heiler, sodass ich dann die westliche Schulmedizin beim linken Knie in Anspruch nehmen musste. Aber ich habe es dann halt da so gut gemacht, wie es mir möglich war. Ich habe eben dieses Informieren und das war dann schon auch erstaunlich. Ich konnte dann gleich am ersten Tag, konnte ich das Knie schon wieder 60-70% abwinkeln, was total unüblich ist. Und wo die schon auch im Krankenhaus gestaunt haben und gedacht haben, hey, dass das schon so gut geht. Also ich war natürlich total stolz und dass das mir so gut möglich war. Der Heilungsprozess hat dann schon noch auch eine gewisse Zeit gedauert. Und ja, und ich bin nach wie vor auch vorsichtig mit meinem linken Knie, dass ich da das nicht überbeanspruche. Und bin mir schon bewusst, da ist etwas drin im linken Knie, das eben künstlich ist. Ja. Gleichzeitig muss ich sagen, war ich auch sehr, sehr dankbar für die Schulmedizin. In dem Bereich ist die Schulmedizin ja ziemlich gut, also so mit Teile austeilen, da auswechseln und also wie weit da die Medizin auch schon ist und wie genau die da arbeiten können und der Professor, der mich da auch behandelt hat, also allen Respekt, also wie die das da auch machen. Ja, also das nochmal vielleicht auch zur Ergänzung, dass dieses mit unserer ganzen Umwelt und Mitwelt in einen neuen Kontakt gehen, in eine neue wertschätzende, achtsame Haltung zu gehen, in eine Verbundenheit zu kommen. Das ist natürlich eine neue Lebensführung, Lebensgestaltung, aber eben auch mit uns selber. Auch das gehört dazu, zur Lebensgestaltung. Also ihr seht, das ist nochmal ein Bereich, der sehr umfangreich ist, sehr vielfältig ist und der vielleicht auch, und darum finde ich auch sehr passend heute, der im Zentrum von achtfachen Pfad steht und der auch im Zentrum von unserer Arbeit steht, die wir hier machen, dass wir auch hier praktizieren, um auch eine neue Lebensgestaltung zu erlernen, die wir dann auch zu Hause anwenden können. Ja, wir können das noch ein bisschen nachwirken lassen. Vielleicht kommt noch der eine oder andere Gedanke gerade hoch zu dem Thema. Vielleicht, dass ihr nochmal da ein bisschen in euch reinspürt, mit, gerade auch mit eurer Begabung, mit eurer Berufung, mit eurer Lebensaufgabe. Was kann da im Einklang mit dem Dhamma neu gestaltet werden?